Maklerversicherer verbietet es sich zum Beispiel, Cross-Selling-Maßnahmen zu machen. Okay. Ja? Der Makler ist der Souverän. Er entscheidet über die Frage, decke ich mal die Hausratversicherung als Beispiel meines Kunden jetzt bei der Pfefferminzia, bei der Apfelsinia oder vielleicht noch beim Volkswagen ein. Also solche CRM-Systeme oder Cross-Selling-Maßnahmen verbieten sich für einen Maklerversicherer grundsätzlich. Mhm. Insofern suchen wir auch diese Touchpoints ganz bewusst nicht. Und unsere Außendienstführungskräfte, die sowohl die Ausschließlichkeit betreuten, als auch dann die Makler ranholen sollten oder fürs Unternehmen gewinnen sollten, die waren damals schon sehr stark erfolgsabhängig honoriert und merkten, Mensch, wenn ich meine Kapazitäten dort einsetze, habe ich da viel mehr von, als wenn ich das bei dieser noch etwas lethargischen Ausschließlichkeit damals mache. Und so kam es, dass wir allmählich zu einem Maklerversicherer mutierten. Der Unterschied liegt vor allen Dingen aber darin, dass wir praktisch keine eigenen Zielgruppen definieren für Endkunden, sondern wir machen es so ein bisschen baukastenartig, ja? So ein bisschen den Lego-Kasten, dass wir also die einzelnen Steine bauen, das heißt die Produkte möglichst modular für unsere Vertriebspartner an die Rampe stellen.
Ein herzliches Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von InTouch, dem Podcast rund um das Thema Customer Centricity, also den Kunden im Zentrum des Unternehmens, präsentiert von der Coeo Group. Ich bin Rainer Demski und in unserer heutigen Folge tauchen wir ein in eine Branche, die gerade in diesen Tagen von einem durchaus erheblichen Wandel und auch einer großen Dynamik geprägt ist. Die Rede ist von der Versicherungswirtschaft und unser heutiger Gast repräsentiert ein Unternehmen, das bereits im Jahr 1919, also kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, in Berlin gegründet wurde und das dann nach den Wirren des Zweiten Weltkriegs die neue Heimat in Dortmund fand. Ich begrüße ganz herzlich zu unserem heutigen Gespräch den Vorstandssprecher des Volkswohlbunds, Herrn Dietmar Blesing. Schönen guten Morgen, Dietmar.
Hallo Rainer, ich grüße dich auch.
Ja, und das Moderatorencockpit teile ich mir in altbewährter Manier mit meinem geschätzten Kollegen, dem CEO der Dachregion aus der Coeo Group, Sebastian Ludwig. Guten Morgen, Sebastian.
Und natürlich auch von meiner Seite guten Morgen in die Runde. Hallo.
Ja, über 2 Millionen Versicherte, rund 1,6 Milliarden Euro Beitragseinnahmen in Leben. Wie ich eben erfahren habe, auch nochmal 85 Millionen in Sach on top und eine über 100-jährige Geschichte. Wenn ihr beim Volkswohlbund auf eurer Website schreibt, dass man als Verbraucher vielleicht noch nichts von euch gehört haben mag, dann ist das aus meiner Sicht sicherlich Understatement. Vielleicht ein paar Worte zu eurem Unternehmen.
Ja, das ist gar nicht so sehr Understatement, sondern es ist ein bisschen auch Philosophie. Wir betreiben, lieber Rainer, gar nicht unbedingt ein B2C-Marketing, wie das so schön heißt, also zum Endverbraucher hin, sondern da wir als sogenannter reiner Maklerversicherer, also ein Versicherer, der keine eigenen Agenturen und Agenten hat, sondern sich ausschließlich externer Vertriebskapazitäten bedient, das sind Makler, das sind Mehrfachgeneralagenten, liegt unser Schwerpunkt eben genau auf diesem B2B-Marketing. Wir versuchen also ein Stück weit bei unseren Vertriebspartnern sehr präsent und bekannt zu sein, damit die uns dann wieder einsetzen, wenn sie bei ihren Kunden die Bedarfe, die sie dort ermittelt haben, mit den entsprechenden Versicherungslösungen decken wollen.
Nichtsdestotrotz betreut ihr die Kunden natürlich im Nachgang dann auch persönlich. Da kommen wir nachher nochmal drauf auf diese Thematik. Ja, du hast es angesprochen, ihr agiert ganz bewusst und grundsätzlich über Vertriebspartner und tretet vertrieblich gar nicht direkt an den Verbraucher heran. Viele eurer Mitbewerber nutzen ja mehrere Vertriebswege. Wie kommt es zu dieser Fokussierung auf den einen Vertriebsweg Makler und Mehrfachagenten?
Das ist jetzt ein bisschen überraschend vielleicht. Das war eher ein bisschen zufällig, dass das passiert ist. Okay. Ich zähle ja schon einige Jahre hier beim Volksverbund auf meinem Buckel. Also nächstes Jahr werden es 40 Jahre. Bin ein Kind des Hauses und ich bin hier reingekommen. Da waren wir noch reine Ausschließlichkeitsversicherer, also hatten noch eigene Agenten, die eine extrem hohe Kostenbelastung fürs Unternehmen damals darstellten. Die waren angestellt, kriegten hohe Garantien. Das war damals ein großes Problem. Und wir haben dann versucht zu diversifizieren, indem wir uns auf den freien Vertriebspartnermarkt, Makler, Mehrfachagenten mitbewegen wollten. Und in dem Bereich waren wir dann relativ erfolgreich gewesen. Und unsere Außendienstführungskräfte, die sowohl die Ausschließlichkeit betreuten, als auch dann die Makler ranholen sollten oder fürs Unternehmen gewinnen sollten, die waren damals schon sehr stark erfolgsabhängig honoriert und merkten, Mensch, wenn ich meine Kapazitäten dort einsetze, habe ich da viel mehr von, als wenn ich das bei dieser doch etwas lethargischen Ausschließlichkeit damals mache. Und so kam es, dass wir allmählich zu einem Maklerversicherer mutierten. Da schieden dann Ausschließlichkeitsleute aus, die wurden dann nicht ersetzt, sondern es wurden weiter zusätzlich Makler, Mehrfachagenten durch unsere Führungskräfte draußen gesucht und gefunden. Und so sind wir dann wirklich, es war ein reiner Evolutionsprozess, so langsam zum Maklerversicherer geworden. Es gab nie eine Vorstandsentscheidung, wir schaffen jetzt die AO ab, die Ausschließlichkeit ab und werden Maklerversicherer. Das war ein echter Evolutionsprozess. Und heute muss ich sagen, nicht erst seit heute, das ist ja praktisch schon seit, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren mehr oder weniger auch abgeschlossen. Ja. Seit der Zeit ist das auch durchaus für uns insofern positiv, als dass wir uns ganz auf diesen Vertriebsweg konzentrieren können. Es ist praktisch so eine Art DNA, in unsere DNA mit übergegangen. Und für mich ist es dann auch, ich mache ja bei uns auch den Vertrieb, auch durchaus einfacher im Auftritt, weil ich kann tatsächlich den Maklern darstellen, dass wir nicht mehrerer Herren Diener sein müssen. Das heißt, es gibt bei uns keinen Hausverein der Ausschließlichkeit, der sagt, ah, gib uns doch mal die Adressen von den Fremden rüber oder sonst was, sondern da gibt es Bestandsschutz als Beispiel. Ja, da gibt es volle Konzentration auf den Maklermarkt. Du hast natürlich auf der anderen Seite immer den Zwang zu besonderer Güte in deinem Preis-Leistungs-Verhältnis, in letzter Zeit auch immer stärker zu den prozessualen Dingen hin. Aber wenn du dich da voll drauf konzentrierst, ich glaube, dann kann man da recht erfolgreich sein. Und ja, es macht auch Spaß, darf ich wirklich auch für mich selber sagen.
Aber Rainer, dennoch, also ihr habt keinen direkten Kundenbezug, dennoch ist der Kunde produktseitig im Fokus. Vielleicht kannst du...
Natürlich, so ganz klar. Das geht ja nicht ohne. Ja, also wenn du die Produkte nicht marktgerecht machst, nicht kundengerecht machst, dann ist es am Ende alles nichts. Der Unterschied liegt vor allen Dingen aber darin, dass wir praktisch keine eigenen Zielgruppen definieren für Endkunden, sondern wir machen es so ein bisschen baukastenartig, ja, so ein bisschen den Lego-Kasten, dass wir also die einzelnen Steine bauen, das heißt die Produkte möglichst modular für unsere Vertriebspartner an die Rampe stellen, damit der Vertriebspartner, der dann in der Regel ja das Zielgruppen-Know-how hat, sich dann dieser Bausteine bedienen kann und dann für seine Kunden entsprechend das so zusammensetzt, wie es gerade passt.
Welche Rolle hat dann für euch der Vertriebspartner? Ist das für euch auch eine Art Kunde?
Oder? Natürlich. Das ist, wenn du so willst, ist das der erste Kunde. Also im B2B-Marketing bedeutet ja praktisch, dass der Businesspartner auf der anderen Seite mehr oder weniger dein Kunde ist. Vielleicht, um das mal mit dem Bild zu machen für Menschen, die im Versicherungsbereich nicht ganz so kundig sind. Ich vergleiche das ganz gerne mit dem Automobilbau. Ja? Also der Vertriebspartner baut praktisch, der ist Mercedes oder BMW und der baut praktisch für seine Kunden das Auto zusammen, nachdem er die Bedarfsanalyse gemacht hat. Das ist mal ein großes Auto, mal ein kleines Auto, hängt natürlich auch ein bisschen am Geldbeutel des Kunden. Und wir sind Bosch. Ja? Wir versuchen, den Vertriebspartner davon zu überzeugen, wir sind Zulieferer, den Vertriebspartner davon zu überzeugen, dass wir halt die besten Lichtmaschinen bauen und die besten sonstigen elektronischen Bauteile. Das ist bei uns dann eben die Berufsunfähigkeitsversicherung oder die fondsgebundene Basisrente oder eine Direktversicherung oder was auch immer. Und jetzt kommt auch so ein bisschen, Rainer, zu deiner ersten Frage. Euch kennen gar nicht so viele. Ja, Bosch käme niemals auf die Idee, beim Endverbraucher Werbung für seine Lichtmaschinen zu machen. Ja. Weil ein Kunde kauft kein Auto, weil da eine Bosch-Lichtmaschine drin ist, sondern der kauft das Auto, weil Mercedes am Heckdeckel steht und der Kunde sagt, na, die werden auch schon gute Lichtmaschinen da reinbauen. Das ist so ein bisschen unsere Philosophie, die wir versuchen, jetzt eben auf den Versicherungsbereich zu übertragen.
Ja, also wenn ich den Vergleich jetzt mal so auf mich wirken lasse, dann ist es aber, also du hast absolut recht, wir haben uns gerade ein neues Auto bestellt für die Firma, weil die Leasingzeitung wieder abgelaufen und in der Tat war es so, bayerischer Hersteller, ohne Werbung machen zu wollen, aber da hat der Verkäufer natürlich nicht gesagt, da ist eine Bosch-Lichtmaschine drin oder was auch immer. Nichtsdestotrotz bekommt ja der Kunde bei euch, wenn der Makler vermittelt hat, eine Police, da steht nicht die Adresse des Maklers, die steht auch drauf, aber die steht nicht oben im Logo. Also insoweit seid ihr, glaube ich, schon noch ein bisschen klar näher dran am Kunden. Deswegen würde mich mal interessieren, die Frage, an welcher Stelle tretet ihr denn, da gibt es ja dieses neudeutsche Wort des Touchpoints, wo tretet ihr denn eigentlich in diesen ganzen Prozessen mit dem Kunden direkt in Kontakt?
Also jeder Vergleich hinkt natürlich, das ist klar. Insofern wollte ich auch nur mal so, sagen wir mal, ein Beispiel, ein Erlebnisfeld mal beschreiben, was vielleicht viele von den Hörern kennen. Natürlich, in der Rechtsbeziehung zum Kunden sind wir der Versicherer, wir sind der Risikoträger.
Genau.
Und der Makler oder Mehrfachagent ist der Mittler dazwischen. Insofern ist das schon ein Stück weit was anderes. Und selbstverständlich gibt es auch Touchpoints, wobei wir sind ja im Wesentlichen Lebensversicherer und in der Lebensversicherung sind die Touchpoints nicht so häufig. Also nehmen wir die Krankenversicherung, wenn du in 30 Jahren, in denen du eine Krankenversicherung hast, hast du wahrscheinlich 200 Leistungsfälle über die Zeit. Also was weiß ich, 6, 7 im Jahr oder sowas. Bei der Lebensversicherung hast du in 30 Jahren Laufzeit einen Leistungsfall. Ja? alle hoffen, der ist nicht zu früh, weil dann war es nämlich meistens ein Todesfall und die Todesfallleistung kommt zur Auszahlung. Sondern es ist dann vielleicht der Ablauf und die Ablaufleistung oder die Rentenzahlung beginnt dann. Das heißt auch, die Touchpoints beim Lebensversicherer sind tatsächlich nicht so reich gesät, weil es eben nur einen Leistungsfall geht. Wir sind aber verpflichtet, jährliche Standmitteilungen zu geben. Das heißt, wir geben einmal im Jahr praktisch all unseren Kunden eine Mitteilung darüber, wie hat sich der Vertrag entwickelt, wie hoch sind die Rückkaufswerte, wie hoch ist die momentane Todesfallleistung, wohl die Ablaufleistung in einer Hochrechnung mit den momentanen Überschussanteilen und so weiter. Das heißt, die Möglichkeit hat man schon, die nutzt man natürlich auch. Wobei wir uns in werblichen Dingen da sehr zurückhalten. Jetzt kommt wieder die DNA des Maklerversicherers. Für einen Maklerversicherer verbietet es sich zum Beispiel, Cross-Selling-Maßnahmen zu machen. Okay. Ja? Der Makler ist der Souverän, er entscheidet über die Frage, decke ich mal die Hausratversicherung als Beispiel meines Kunden jetzt bei der Pfefferminzia, bei der Apfelsinia oder vielleicht auch beim Volksverbund ein. Also solche CRM-Systeme oder Cross-Selling-Maßnahmen verbieten sich für einen Maklerversicherer grundsätzlich. Mhm. Insofern suchen wir auch diese Touchpoints ganz bewusst nicht.
Nun geht es ja in unserem Podcast auch um das Thema Customer Centricity und wir hatten eben auch gelernt, der Makler ist ja auch Kunde. Und dieses Prinzip des Kunden im Zentrum aller Handlungsfelder im Unternehmen. Gibt es so ein Prinzip eigentlich auch bei euch? Und wenn ja, wie lebt ihr das?
Das gibt es natürlich. Also zunächst mal vielleicht ein ganz kleiner Schlenker. Wir sind Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Das ist eine Rechtsform, die es im Versicherungsbereich gibt, die da durchaus auch noch üblich ist. Du hast damals erwähnt, wir haben eine mehr als 100-jährige Geschichte, kurz nach dem Ersten Weltkrieg gegründet. Das war die Zeit, wo, ich darf so ein bisschen fast flapsig sagen, gestorben wurde viel, aber es war kaum Geld da, die Menschen in angemessener Art und Weise zu bestatten, unter die Erde zu bringen. Und das war durchaus Anlass für die Gründung von einigen damals Sterbehilfevereinen, die also jetzt nicht Sterbehilfe in dem Sinne, sondern die praktisch Bestattungshilfevereine gewesen sind. So sind wir auch entstanden. Und diese Rechtsform des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit ist auch erhalten geblieben, wie bei einigen anderen aus dieser und früherer Zeit auch. Und insofern muss man sich dann immer mal die Frage stellen, weil es ja keine Aktionäre gibt, die am Ende Dividende haben wollen oder Ähnliches. Wofür ist so ein Versicherungsverein eigentlich da? Ist es eigentlich gut, dass es uns gibt? Und wir haben das mal vor ungefähr 15 Jahren getan, haben uns ein Leitbild gegeben, was ständig immer mal wieder angepasst wird. Und da steht drin, im Mittelpunkt unserer Anstrengungen stehen Menschen, Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter, für die wir Mehrwerte schaffen wollen. Das ist also wirklich im Leitbild. Und dann ist das im Einzelnen beschrieben. Und wir wollen eben für Kunden tatsächlich den Vorsorgebedarf mit vernünftigen Leistungen, mit vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnissen decken. Das ist sozusagen zum Endkunden hin. Und für unsere Vertriebspartner, denen wollen wir quasi Produkte zur Verfügung stellen, die ihnen es ermöglichen, ihre Profession, nämlich die Versicherungsvermittlung oder das Makeln von Versicherungen, letztlich vielleicht ein Stückchen besser auszuführen, als wenn es uns nicht gäbe. Diesen Anspruch muss man haben. Das ist durch Produktinnovation, durch Produktideen, durch Produktqualität der Fall. In letzter Zeit aber auch zunehmend, und das wird ein echtes Wettbewerbskriterium in diesen Tagen, ist es die Prozessexzellenz. Das heißt, du musst wirklich prozessual hervorragend sein. Da kommt es dann am Ende nicht mehr auf den letzten Euro im Preis-Leistungs-Verhältnis an, sondern wenn ein Makler sagt, mit dem komme ich gar nicht klar, den erreiche ich nie oder da läuft alles noch per Fax oder ähnlichem, dann geht das einfach nicht mehr. Das heißt, du musst wirklich prozessual echt auf der Höhe der Zeit sein.
Wenn ich da eine Frage stellen darf, du sagtest es gerade, es funktioniert nicht mehr per Fax, die Kommunikation. Wie digital seid ihr aufgestellt und was bedeutet Digitalisierung für euch für die Zukunft?
Also die Digitalisierung ist ja immer so ein bisschen Sender-Empfänger-Thematik auch. Wir sind bemüht, alle, und das darf ich wirklich so, ich meine das wirklich so, wie ich sage, alle Möglichkeiten zu bieten, die es so gibt. Die werden nicht immer alle abgerufen von unseren Vertriebspartnern, weil natürlich auch die Vertriebspartner in unterschiedlichem Grade, sagen wir mal, digitalisiert sind. Aber das geht vor allen Dingen natürlich über die Frage, wie komme ich eigentlich an ein Angebot für meinen Kunden und wie komme ich letztlich zum Abschluss des Versicherungsvertrages für meinen Kunden. Das ist eigentlich so der Hauptbereich, den der Partner interessiert. Über die Bestandsbetreuung hinweg, da ist es durchaus schon Usus geworden über die Zeit, dass man da also elektronischen Austausch hat. Da haben wir auch mit anderen zusammen einen Normierungsverein gegründet, der praktisch dafür sorgt, dass die ganzen Schnittstellen, die ganzen digitalen Schnittstellen hin zu Maklerverwaltungsprogrammen und Ähnlichem, dass die praktisch nach einheitlichen Normen funktionieren. Das sind Themen, die so schon seit längerer Zeit bedient werden und die aber noch lange, lange nicht am Ende sind.
Wenn wir da mal in die Marketing- und Vertriebsseite nochmal reinschauen, also auch gerade, wo du das gerade schilderst, vor dem Hintergrund Digitalisierung, ich finde, ihr seid ja sehr, sehr modern unterwegs, ne? Also wollen wir das Licht gar nicht unter den Scheffel stellen, ihr arbeitet, ihr habt einen Blog, ihr also wart sehr früh mit einem Maklerportal, mit einem digitalen Maklerportal am Start, wo andere das noch gar nicht hatten. Ja. Ihr seid auf Social Media aktiv, also auch in Richtung Vertriebspartner nutzt ihr diese Medien intensiv und ich glaube auch, dass das eben für Vertriebspartner heute auch ein ganz wichtiger Faktor ist. Deswegen würde mich mal interessieren, weil du vorhin gesagt hast, am Ende macht ihr keine Endkundenwerbung, aber im Grunde stellt ihr ja schon, glaube ich, auch im Punkto Cross-Selling, hast du vorhin angesprochen, kann ich mir schon vorstellen, dass ihr einem Vertriebspartner halt schon Cross-Selling-Möglichkeiten, Materialien, Medien und solche Dinge zur Verfügung stellt, damit er erfolgreich Cross-Selling betreiben kann. Nur ihr macht es halt nicht selbst. Ja?
Also genau so ist es, Rainer. Also das ist mir ganz wichtig, diese Unterscheidung. Meine Aussage war tatsächlich, was ist sozusagen Volksverbund getrieben? Wo versuchen wir, in Klammern am Vertriebspartner, am Makler vorbei, den Kunden direkt anzusprechen? Das tun wir niemals. Das gehört sich nicht, wenn ich fast so sein, was man tatsächlich sagen darf, für einen Maklerversicherer. Dass wir selbstverständlich Möglichkeiten, Absatzmöglichkeiten, Akquisemöglichkeiten in unseren Beständen auch versuchen herauszufiltern, sogenannte Aktionen dann zu gestalten, die wir dann aber dem Partner zur Verfügung stellen oder in Absprache mit ihm auch direkt beim Kunden durchführen. Auch das ist durchaus möglich. Das ist klar. Meine Aussage von vorhin war darauf bezogen, dass wir es nicht sozusagen von uns heraus machen, am Makler vorbei.
Was ja auch nicht überall branchenüblich ist, aber trotzdem, du hast ja gesagt, es gehört sich nicht für einen Maklerversicherer. Insofern ist auch die Definition, wo fängt Maklerversicherer an, wo hört er auf? Ihr macht das sehr konsequent. Nicht alle machen das so.
Bitte, das muss, ich will auch gar nicht über andere reden, um Gottes Willen.
Alles gut.
Das steht mir auch gar nicht zu. Wir machen es in der Art und Weise, wie ich es beschrieben habe.
Ja. Ihr habt ja neben der Traditionsmarke Volkswohlbund, ich kann mich auch tatsächlich noch erinnern, dass ich in meiner Jugend, glaube ich, auch noch tatsächlich Ausschließlichkeitsbüros gesehen habe in der Landschaft, aber das ist tatsächlich auch schon ein paar Jahre her. Aber ihr habt so vor wenigen Jahren, genauer gesagt war es das Jahr 2017, die Dortmunder gegründet als neues Unternehmen am Markt, die aber auch eigentlich als Maklerversicherer aufgebaut wurde, zumindest nehme ich das so wahr. Warum eine zweite Marke eigentlich in einem so ähnlichen Geschäftsfeld?
Also das ist in der Tat auch eine Marke, die ausschließlich mit Vertriebspartnern zusammenarbeitet und keinen Direktkontakt zu Kunden sucht. Warum haben wir das getan? Wir haben just im Mai 2017, also zur Gründung, haben wir damals ein kleines InnoLab hier bei uns gegründet. Mhm. Das sitzt hier bei uns mit den Dortmund, sitzt nicht in Berlin in irgendeinem Loft. Das passt irgendwie nicht so richtig zu uns, sondern es ist bodenständig hier mitten im Pott. Und wir haben gesagt, es ist vielleicht ganz gut für so ein InnoLab, für die Ideen, die daraus kommen, dass man dafür so einen kleinen Werkstattversicherer hat, ja, der einfach so ein bisschen Testumfeld ist. Vielleicht hast du mal ein Produkt dabei, mit dem du mal ins Braune greifst und auch mal imagemäßig vielleicht nicht ganz so glücklich gelaufen ist. Da ist ganz gut, wenn man die Maklermarke Volksbund Lebensversicherung dann nicht tangiert. Der Makler ist ein scheues Reh und da kann dann durchaus, sagen wir mal, durch gewisse Imageprobleme schon mal der ein oder andere abwandern. Das war einer der Gründe. Der zweite Grund war, wir haben damals gesagt, es müsste doch eigentlich möglich sein, dass man auch Versicherungsbedingungen mal ein wenig besser verständlich darstellen kann. Bei aller Gerichtsverwertbarkeit, die man bei Bedingungen berücksichtigen muss, aber es muss doch auch möglich sein, es in einem Text zu schreiben, den Menschen besser verstehen können. Und haben damals gesagt, so der Volksbund selber hat so etwa 60 Produkte zu dem Zeitpunkt gehabt. Wenn du jetzt ein Produkt davon mal versuchst, verständlich zu schreiben, dann kannst du nicht behaupten, der Volksbund ist jetzt plötzlich ein Versicherer, der all seine Produkte allgemeinverständlich geschrieben hat. Wenn du aber eine neue Marke hast und diese Marke praktisch erst ein einziges Produkt hat, nämlich das allererste, dann kannst du das da versuchen und dann ist das etwas, was du vielleicht auch auf die Marke mit übertragen kannst. Und wir haben damals ein Grundfähigkeitsprodukt gemacht, Plan D. Und es gab da meine Marketingchefin, die Christina Bay, die sich mit viel Herzblut an die Sache rangemacht hat und gesagt hat, ich gründe jetzt eine Klartextgruppe. Und die haben sich dann rangemacht und haben praktisch über fast 2 Jahre lang, bevor die Dortmunder gegründet war, bevor das erste Produkt da an den Start ging, versucht, Bedingungen in Klartext zu machen. Die haben sich also erstmal hingesetzt, haben sich erstmal Grundsätze gegeben. So Grundsätze wie, ein Satz darf nicht mehr als, weiß ich nicht, 10 Worte haben. Wenn wir ein Fremdwort verwenden, erklären wir es sofort im Text und so weiter und so weiter. Dabei ist tatsächlich rausgekommen, ein tolles, verständliches Bedingungswerk und sonstige Werbetexte dafür. Leider muss ich heute sagen, ist es vom Markt nicht ganz so gutiert worden, wie wir uns das vielleicht vorgestellt hätten. Also das Echo darauf, dass man Versicherungsbedingungen auch mal ein bisschen verbraucherfreundlicher, laienverständlicher darstellen kann, war jetzt nicht so riesengroß, aber es war zumindest mal ein Versuch wert. Das waren also diese beiden Gründe, weshalb wir damals gesagt haben, wir machen. Der erste Grund war der ausschlaggebende. Das zweite war so ein bisschen sagen wir mal, ein Beifang, wo wir gesagt haben, dafür hätte ich jetzt nicht extra einen zweiten Lebensversicherer gegründet, um eine Klartextgruppe zu machen. Aber diesen Beifang wollten wir halt versuchen an der Ecke.
Aber auch an der Stelle ja der Kunde im Fokus, ich meine, das habt ihr gemacht, damit am Ende des Tages der Kunde die Versicherungsbedingungen oder den Text besser verständlich hat, besser lesen kann.
Da ist wirklich der Kunde und die Kundenerfahrung, die er vielleicht dann damit machen kann, tatsächlich im Mittelpunkt gewesen. Ja, richtig.
Wenn wir mal in den Gesamtmarkt so ein bisschen reinblicken, das hatte ich ja am Anfang auch angekündigt, angedroht, dass wir das heute nochmal machen. Der Markt ist ja zum Beispiel von vielen starken Treibern geprägt. Zwei starke Treiber sind das Thema Digitalisierung, hatten wir kurz schon gestriffen, und auch das Thema Regulatorik. Das ist auch ein Thema, was ja übrigens auch euch bei Coeo ja stark umtreibt, oder diese beiden Themen. Und nun ist ja auch immer ein bisschen die Rede von Gefahren für den Berufsstand des Maklers durch solche Handlungsfelder. Wie beurteilst du aktuell die Situation eurer Vertriebspartner und auch für die Zukunft?
Also ich sehe das schon als wirklich echt großes Problem, und wir merken ja auch schon Reaktionen unserer Vertriebspartner. Also wir betreuen unsere Vertriebspartner mit einer Mannschaft von knapp über 40 Maklerbetreuern bundesweit. Und früher war es so, dass Vertriebspartner grundsätzlich in der Direktanbindung bei uns waren. Das heißt also, die hatten über den Maklerbetreuer quasi eine Anbindung an unser Haus. Mittlerweile gehen immer mehr Vertriebspartner zu Dienstleistern, zu Pools oder Ähnlichem, ganz einfach, weil sie die Regulatorik, die regulatorischen Anforderungen nicht mehr alleine stemmen können. Also ich verstehe das total. Ich glaube, wenn ein Makler, der im Wesentlichen so Einzelkämpfer ist, wenn der sämtliche regulatorischen Anforderungen erfüllt, dann muss der 26 Stunden von 24 alleine dafür verbringen und kommt zu seiner eigentlichen Profession, nämlich der Beratung und der Vermittlung von Versicherungsprodukten, fast überhaupt nicht mehr. Deshalb braucht er einfach so einen externen Dienstleister. Und leider ist das Ende der Fahnenstange da augenscheinlich aber noch nicht erreicht. Nimmt man das Beispiel Beratung zu Nachhaltigkeitsfragen, die ab 2. August verpflichtend sein wird. So sehr ich das gut finde, dass das kommt, so schlimm finde ich, dass ja noch kein Mensch weiß, was da überhaupt abgefragt werden. Es gibt noch keine Taxonomie und Ähnliches. Und trotzdem wird der Vermittler verpflichtet, Abfragen zu tätigen. Ich halte das für schlimm, Punkt. Das ist aber ein Beispiel dafür, wie so dieser Regulatorik-Hammer im Moment so um sich haut, ohne Rücksicht auf Verluste. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele für. Nochmal, das ist im Einzelnen durchaus sinnvoll, wie im Beispiel Nachhaltigkeit. Aber in der Umsetzung, in der Frage, welche Rahmenbedingungen schaffe ich eigentlich dafür, ist es einfach ganz schlecht. Und deshalb ist es schlimm für den Einzelnen, das so erfüllen zu müssen. Und es wird, fürchte ich, sogar noch schlimmer,
ja. Ich wollte an der Stelle nur ergänzen, dass es oftmals eben so ist, wie gerade gesprochen, dass die Umsetzung solcher Regulatoriken schneller ist als die praxisnahe Verständnis dafür. Und das kennen wir auch sehr gut. Und das gibt es immer wieder, diese Beispiele. Und in dem Fall habe ich verstanden, es ist auch so.
Blicken wir mal ins ein zweites Problemfeld, mal in euer Hauptgeschäftsfeld, die Lebensversicherung. Die wird ja auch insbesondere aus Kreisen von Verbraucherschützern gerne mal kritisiert. Da fallen so Dinge wie zu risikobehaftet, zu teuer, auch in den Kosten eigentlich auch nicht mehr wirklich geeignet zum Vermögensaufbau. Das sind ja so Dinge, die auch häufig in der Presse dann gerne aufgegriffen werden. Mich würde mal deine Einschätzung zu diesem Diskurs interessieren.
Ich halte das naturgemäß für völlig überzogen und auch nicht sachgerecht. Also ich darf mal sagen, meine Vermögensaufbau, meine Kapitalanlagen, meine Altersversorgung betreibe ich fast ausschließlich über Lebensversicherungsprodukte, natürlich des eigenen Hauses, das ist ja ganz klar. Und zwar nicht, weil ich das muss, sondern weil ich auch ein tiefer, überzeugter Lebensversicherer sozusagen bin. Du hast in keinem anderen Produkt, hast du diesen Risikoausgleich über die Zeit und im Kollektiv, auch was Kapitalanlagen angeht. Natürlich kann ich, wenn ich mir heute Fondsanteile kaufe oder im Sparplan Fondsanteile kaufe, kann ich eine glückliche Zeit wischen. Aber ich muss halt auch immer, das Risiko der Wertentwicklung liegt immer bei mir. Der Vorteil bei Versicherung war und ist immer, dass ich sozusagen diesen Ausgleich im Kollektiv habe. Ich habe in einer Lebensversicherung, die das Geld im Deckungsstock hat, momentan bei uns eine Überschussbeteiligung, also eine Gesamtverzinsung inklusive Überschussbeteiligung von 2,75%. Teilweise ja bei alten Verträgen, die noch einen höheren Garantiezins haben, noch ein bisschen höher. Aber über die will ich gar nicht sprechen, sondern über die, die heute so reinkommen, 2,75%. Ich habe eine Effektivkostenbelastung, eine Reduction in Yield von um die 1%, je nachdem, welches Produkt ich habe. Das ist in der heutigen Zeit meines Erachtens auch immer noch auch unter Rendite-Gesichtspunkten durchaus eine spannende Geschichte. Und es ist aber ja nicht nur die Rendite der Kapitalanlage jetzt in der Aufschubzeit, also in der Ansparzeit, sondern es ist natürlich auch, und dessen sind sich die meisten Menschen gar nicht bewusst, es ist die Absicherung des Langlebigkeitsrisikos im Alter, wenn ich tatsächlich die Rente wähle. Ja? Menschen unterschätzen ihre Lebenserwartung extrem. Der Gesamtverband hat seit einigen Jahren die Aktion 7 Jahre länger als du denkst. Da haben sie nämlich Menschen gefragt auf der Straße, Männer wie Frauen. Und beide Geschlechter schätzen ihre Lebenserwartung im Schnitt um 7 Jahre kürzer ein, als sie wohl tatsächlich leben werden. So, und wenn ich dann meine Altersversorgung aufbaue durch einen Entnahmeplan oder sonst was, dann ist am Ende des Geldes plötzlich noch Leben über. Und das ist etwas, das nimmt dir die Lebensversicherung eben weg. Neben den ganzen anderen biometrischen Risiken, die auch nur wir können. Ja, nur wir Versicherer können Berufsunfähigkeitsabsichern, Invaliditätsabsicherung machen, Pflegefallabsicherung machen, Todesfallabsicherung machen. All das steckt ja damit drin. Und deshalb ist die Kritik an der Lebensversicherung meines Erachtens nach immer zu kurz gesprungen. Und wenn du mir den einen Satz noch gestattest, weil es ja auch immer um Kosten geht, nimm mal bitte das Beispiel Riester, wo ja auch immer gesagt wird, Riester ist viel zu teuer und die Kosten. Riester ist ja nicht deshalb teuer, wie immer suggeriert wird, weil da zu viel Vertriebskosten drin sind oder sonst was, sondern Riester ist dermaßen komplex von der ganzen Zulagengestaltung her. Hm. Wir sind relativ großer Riester-Anbieter immer gewesen. Wenn du mal siehst, was ein Kunde hier für einen Schrift- oder Telefonverkehr auslöst, dem auch nur 1 Euro von der Zulagenstelle von seinen Zulagen wieder zurückgebucht worden ist, ja, dann weißt du, wie viel Personalaufwand du brauchst, um diese Riester-Thematik bewerkstelligen zu können. Ja. So, das heißt, das ist ein deutlich höherer Personalaufwand, wirklich echter Mitarbeiter. Das ist ja das Teuerste überhaupt. Also das meine ich nicht böse jetzt, sondern es ist einfach so. Mitarbeiterkapazitäten sind eben sehr teuer und du kriegst es nicht durch die Maschine abgearbeitet. Und diese Kosten muss ich halt in den Tarif ja mit einkalkulieren. Das macht zum Beispiel Riester so teuer. Und deshalb ist die Kritik an Riester völlig am Ziel vorbei, nämlich nicht die Kosten von Riester sind das Problem, sondern die Förderprozesse, die Förderdinge, die da eine Rolle spielen, die sind das Problem und die muss ich abbilden und deshalb sind die Kosten bei Riester so hoch. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe mit den Kritiken der Verbraucherschützer da überhaupt nicht konform, aber das hast du dir bestimmt vorher schon gedacht.
Okay, wir waren bei der Kostenseite. Du hast jetzt von Verwaltungskosten im ersten, also vor allem gesprochen, auch im Hinblick auf das Thema Riester, teile ich die Ansicht. Nichtsdestotrotz werden ja auch immer, da wird ja immer das Thema Vertriebskosten genannt. Ne? Die Diskussion um sowas wie Provisionsdeckelung und Provisionsabschaffung sogar ist ja im Hinblick auf die aktuelle Koalition noch gar nicht so richtig 100% vom Tisch. Auch wenn wir im Finanzministerium sicherlich einen Gegner dieser Thematik haben, gibt es andere Stimmen. So, wie siehst du diese Entwicklung? In anderen Ländern ist da ja einiges passiert. Niederlande, Großbritannien und so.
Also da ist durchaus noch eine Tendenz da, die es abzuwarten gilt. Ich kann es noch nicht richtig einschätzen, wo das am Ende hingeht. Die Gefahren sind da. Ich glaube, wir haben ganz gute Argumente, warum das bei uns so ist, wie es ist. Aber es gibt da auch durchaus gerade von Europa ganz andere Stimmen. Wir fürchten ein Stück weit, dass es in der Tat zumindest Einschränkungen gibt. Wie weit die gehen werden, das ist heute nur Spekulation. Also da würde ich mich jetzt auch im Moment nicht dran beteiligen wollen.
Da schauen wir dann auch schon weit in die Zukunft. Mich würde abschließend gerne nochmal die Frage interessieren, wie siehst du generell die Zukunft des Versicherungsmarkts in Deutschland? Also wie wird sich der Markt in den nächsten Jahren aus deiner Sicht entwickeln und auch vor dem Hintergrund eures Hauses, was sind eure Pläne und eure Ziele für die nächsten Jahre?
Also ich glaube, dass der Versicherungsmarkt seine Berechtigung behalten wird. Ich muss immer dazu sagen, ich spreche im Wesentlichen über den Lebensversicherungsmarkt. Ja, also das ist unser Metier. Eine Krankenversicherungstochter haben wir gar nicht. Die Sachtochter, du hast sie vorhin mal erwähnt, ist sehr klein. Also im Wesentlichen spreche ich über Lebensversicherungsmarkt. Ich glaube, dass es ganz sinnvoll ist und das passiert im Moment ja auch bei vielen Gesellschaften, auch bei uns, dass wir uns wieder konzentrieren auf unsere Ursprünge und das ist die Absicherung biometrischer Risiken. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, das können nur wir. Da sollten wir einfach die Daumen noch mal wieder hinter die Hosenträger tun und sagen, das kann halt keine Bank oder Sparkasse, Fondsgesellschaft, Bausparkasse, andere Finanzdienstleister. Das können und dürfen nur Versicherer. Mhm. Und wenn wir uns darauf konzentrieren und darum Produkte bauen und auch den Aufbau von Vermögen fürs Alter nicht nur unter Rendite-Gesichtspunkten sehen, sondern eben auch unter dieser Absicherung von biometrischen Risiken sehen. Ich glaube, da liegt unsere große Chance und unsere Daseinsberechtigung auch in der Zukunft als Branche. Dass das nicht mehr unbedingt mit 80 Gesellschaften demnächst weitergeht, sondern vielleicht dann eher mit tendenziell Richtung 50 weitergeht. Ich glaube, das wird auch so der Fall sein. Ich glaube sehr, dass es weiter eine große Daseinsberechtigung gibt für Makler und freie Vertriebspartner. Denn sie sind ja, wenn ich fast so sagen darf, personifizierter Verbraucherschutz. Ja, das ist ja auch etwas, was in der Politik noch gar nicht richtig angekommen ist, dass ein Makler per se auch durch höchstrichterliche Rechtsprechung dem Lager des Kunden zuzuordnen ist. Ja. Und dass sein gesetzlicher Auftrag darin besteht, für seinen Kunden möglichst besten Advice, zumindest suitable Advice zu finden. Ich glaube, da ist noch ein ganzes Stück Aufgabe, das auch in der Politik vielleicht klar zu machen. Und ja, dann ist mir weder um die Versicherungsbranche noch um die Vermittler der Versicherungsbranche und auch vor allen Dingen nicht um die freien Vermittler bange.
Vielen Dank, finde ich ein sehr, sehr schönes Schlussplädoyer für eine Branche und auch für einen Vertriebsweg, der mir auch in den letzten Jahren selber sehr ans Herz gewachsen ist. Danke dir ganz herzlich für die Einblicke und die Ausblicke in eine spannende Branche. Dir auch lieben Dank, Sebastian, und natürlich auch unseren Zuhörern ganz herzliches Dank fürs heute wieder Einschalten. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Dankeschön.
Vielen Dank. Ciao, tschüss.
Vielen Dank. Danke, Dietmar.